Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Tanzende Wellen und Koggen, die unter fantastischen Flaggen segeln. Solche Motive finden sich auf einem rätselhaft schönen Teppich. Und der steht im Mittelpunkt des neuen Romans von Karin Kalisa, Autorin des Bestsellers Sungs Laden. Und ihr neuer Roman, der heißt Fischers Frau. Und ich freue mich, dass Karin Kalisa jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ihr Mikrofon auch noch aufmachen. Ihre Hauptfigur, Frau Kalisa, ist eine Kuratorin. Mia Sund heißt sie. Sie arbeitet als Faserarchäologin in Greifswald. Und eines Tages liegt dieser, ich habe schon gesagt, wunderbare grüne Teppich da auf ihrem Schreibtisch. Können Sie uns mal beschreiben, was Mia Sund da sieht, als sie den das erste Mal vor sich ausbreitet?
Ja, also das Erste, was sie sieht, ist eigentlich, dass es ein klassisches Motiv darin gibt. Also klassisch im Sinne der vorpommerschen Fischerteppiche, die haben nämlich sehr oft eine schwedische Kogge als Muster und die springt ins Auge und ansonsten sieht sie vor allem sehr viel Grün und mit der Zeit wird ihr irgendwie klar, dass es sich nicht um ein Grün, sondern um ganz, ganz viele Abstufungen, Varianten und Facetten von Grün handelt und das ist dann der Moment, wo das Ganze so ein bisschen in Schwingung gerät sozusagen. Also sowohl der Teppich scheint sich zu bewegen, wellenartig, was sie natürlich irritiert, als auch sozusagen die Resonanz in beginnt sozusagen. Also Resonanz in dem Sinne, dass sie merkt, da passiert etwas mit mir, mit meinem Leben und offenbar verwickle ich mich da in eine Geschichte, die ich noch gar nicht so richtig absehen kann.
Und der Teppich erzählt ja auch selbst schon eine rätselhafte Geschichte. Es geht auch viel ums Erzählen in ihrem Roman und die Mia macht sich dann auf die Reise nach Kroatien. Aber einer der Geschichten, die wirklich unglaublich ist, ist das eben mit diesen Fischerteppichen, dass da eben, ich habe es am Anfang schon gesagt, ein Landrat in den 20er Jahren auf die Idee kam, so eine Strecke von Fangverbot einfach zu überbrücken. Wie sind Sie bitte auf diese Geschichte gestoßen?
Ja, also das ist ein reiner Zufallsfund gewesen. Eigentlich habe ich mich auf der Tastatur ein bisschen verstolpert, als ich etwas ganz anderes recherchiert habe. Und auf einmal war diese Geschichte da. Die war, ist ja in der Tat so eigentlich unglaublich, also dass man schon ein bisschen frappiert ist darüber, dass sie so einen Dornröschenschlaf gehalten hat, so viele Jahre, dass so wenig darüber bekannt ist. Letztlich, mich hat vor allen Dingen das Politische daran so fasziniert. Also es war ja so, dass ein 3-jähriges Fangverbot wegen Überfischung damals ausgesprochen wurde, Ende der 1920er Jahre an der südlichen Ostsee. Und die Fischerfamilien hatten nur ganz, ganz schwer mit Notstandsgeldern ein Auskommen. Also Armut herrschte dort und es gab Überlegungen, wie man diesen Familien helfen könnte. Und Spargelanbau, Hühnerzucht, Korbflechterei, alles war im Gespräch, bis dann jemand auf die Idee kam und sagte, hey, also die Fischer kennen sich doch eigentlich mit den Garn aus. Warum sollen die nicht Teppiche knüpfen? Und dann hat man per Inserat einen Teppichfachmann gesucht und auch gefunden. Und
aus Österreich.
Aus ja. Österreich. Und also da in dieser Geschichte passt auf gewisse Weise nichts zusammen, aber mit einem wunderbaren Ergebnis. Und dann sind eben ist dieser österreichische Tapisserist Rudolf Stundel an die Ostsee gereist und hat tatsächlich begonnen, den Fischerfamilien das Teppichknüpfen beizubringen. Und zwar nicht, wie das eigentlich geplant war, nämlich Perser nachzuknüpfen gewissermaßen, sondern ihm war es ein Anliegen, dass die Farben und Formen der Ostseelandschaft in diese Teppiche eingehen würden und dadurch ja etwas Neues begonnen, eine neue Tradition geschaffen werden würde. Und die firmierten dann dennoch als Perser von der Ostsee diese Teppiche und sind zu einem richtigen Verkaufsschlager geworden zeitweise.
Und Sie haben gerade gesagt, sie hat vor allem das Politische an dieser Geschichte interessiert. Und tatsächlich gibt es ja dann auch eben so eine Vereinnahmung durch die Nazis an diesen Teppichen, die das natürlich so als Volkskunst vereinnahmt haben.
Ja, genau. Also es hat begonnen sozusagen mit einem sozialdemokratischen Landrat in Greifswald. Der hat den Rudolf Stundel, der eher eher sozialistisch gestimmt war, angeworben. Also das war sozusagen politisch irgendwie klar verortet im solidarischen, gemeinschaftlichen. Und dann wenige Jahre, also wir sprechen vom Jahr 1928, 29, und es hat eben gar nicht lange gedauert, bis die aufstrebenden Nationalsozialisten dann sagten, oh wie toll, alles so nordisch, passt uns alles so wunderbar ins Konzept. Und schon gab es die ersten Aufträge, die vier Fische sozusagen nach Hakenkreuzart als Muster zu etablieren. Und Göring hat einen Fischerteppich in Auftrag gegeben, viele andere auch. 1936 hing im Hamburger Rathaus ein nationalsozialistisch gestalteter Fischerteppich und auch in der deutschen Botschaft in Japan. Also die Vereinnahmung war sehr schnell da und natürlich auch immer wieder die Versuche, sich dagegen zu wehren. Rudolf Stundl hat auch zeitweise im Gefängnis gesessen und wurde als künstlerischer Leiter entlassen in der Zeit.
Also das ist unglaubliches historisches Material. Ich nehme an, Sie haben auch viel recherchiert, aber Sie erzählen ja jetzt keinen historischen Roman, sondern das ist ja ganz im Jetzt und auch sehr lebendig und schön erzählt. Es gibt auch eine schöne Liebesgeschichte darin. Wie kommt das? Also Sie finden dann so einen historischen Stoff und wie entsteht dann daraus ein Roman? Wo kommt dann diese Figur her? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, also ich habe mir diesen Stoff sozusagen gemerkt und dachte, das ist eigentlich eine Geschichte, die irgendwie sozusagen, es wert ist, dass man sie mindestens sozusagen mittransportiert in die Öffentlichkeit hinein. Das würde mir Spaß machen, aber gleichzeitig wusste ich auch, dass ich jetzt nicht, also weder eine Biografie des Tapisseristen schreiben wollte, der hat nämlich selber sehr viel und sehr gut geschrieben, es liegt alles in Dresden im Archiv, da wollte ich mich jetzt nicht oben drauf setzen sozusagen und deswegen war mir irgendwie klar, nein, also das ist jetzt der Rahmen, quasi Kette und Schuss, und aber die Fäden, die ich entwickle, die werden ganz und gar erfunden sein. Und so ist es auch geworden. Also es ist dieser historische Rahmen, das Setting sozusagen ist verbürgt und recherchiert und war auch so. Aber die Personen, die dort auftreten und alle ihre Handlungen sind, wie man so schön sagt, komplett erfunden. Also insofern ist es zusammengewebt aus einem dokumentierten historischen Hintergrund und dem freien Erzählen.
Und dieses Erfinden, das spielt ja auch noch auf andere Weise eine wichtige Rolle in dem Roman, denn diese Mia, die kommt aus so einer Art Fälscherkommune, die haben nachgemachte Teeschalen für unglaubliches Geld verkauft. Was ist das eigentlich für eine Gruppe? Wie muss man die sich vorstellen? So eine Hippie-Kommune?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen, aber eine Hippie-Kommune wäre vielleicht, würde vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung führen. Es ist jedenfalls ein Fälschervölkchen sozusagen, das aus ganz unterschiedlichen Motiven, aber sozusagen mit unheimlich viel Freude am zum Narren halten und vielleicht weniger krimineller Energie versucht, sich über Wasser zu halten, in dem genial das eine oder andere gefälscht wird. Und die Mia ist eher ein bisschen so am Rande und nicht sehr aktiv, bekommt aber alles mit und ihr Auge wird für Echtheit und für Falschheit, aber auch für Wahrhaftigkeit sehr geschult in dieser Zeit, denn sie muss ja auch an einer anderen Geschichte recht schwer tragen sozusagen, und diese Kommune fängt sie erstmal auf, aber sie bekommt eine Menge mit davon, wie Kunst entsteht, nachgemacht werden kann, sozusagen, aber auch wie neue Originalität entsteht.
Und das scheint Sie ja auch persönlich interessiert zu haben, dieses Thema, dieses Dazwischen, zwischen falsch und echt, dass es da eben auch noch was gibt. Denn es heißt ja einmal, dass etwas nicht unbedingt echt sein muss, um wahrhaftig zu sein.
Ja, das denke ich schon. Ich glaube, dass die dass diese Frage echt oder gefälscht, also wenn sie denn so dichotomisch gestellt wird, so ein bisschen unterkomplex ist und gleichzeitig auch Zertifikate oft ein bisschen überbewertet und dass es eigentlich darum geht, das ganze Feld mal aufzuspannen. Da gehören ja auch Begriffe wie Authentizität mit dazu, aber auch Autorität und Geld und Geltung und Weihe und Würde. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass manches auch schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und dass so ein simpler Wahrheits- oder Echtheitsbegriff irgendwie gar nicht mehr so tauglich ist, also weder für den Alltag noch für die Kunstwelt. Und dass ich vor allen Dingen das denke, dass alles, was mit Nimbus zu tun hat, also damit, dass sozusagen Echtheit einfach nur noch ein Wort dafür ist, dass es sozusagen so zertifizierte Weihen gibt, dass das eigentlich nicht das ist, was einen wirklich weiterbringt, sondern man muss natürlich auch oft darauf gucken, wie sind Entstehungsbedingungen von Kunst, also sozusagen wie würde eine Fälschung, also was macht eigentlich eine Fälschung zur Fälschung, ne? Und ein Original ist auch nur ein Original, weil es eine Fälschung sein könnte. Und das ist also alles bei näherer Hinsicht so ein bisschen schwieriger, als man das auf den ersten Blick denkt. Und ich würde vielleicht also ganz kurz sagen, dass es bei den Fischerteppichen ganz besonders deutlich wird. Denn gerade diese Fischerteppiche, die dann für die Nationalsozialisten geknüpft wurden, da kann man doch mal die Frage stellen, sind das eigentlich echte Fischerteppiche? Da kann man antworten, naja klar, sie sind in Freest oder Lubmin entstanden, also sie sind klar erkennbar an bestimmten Motiven und dann sind die Hakenkreuze eben dazugekommen. Aber wenn man sieht, in welchem Geist diese Fischerteppiche eigentlich entstanden sind, sozusagen, wie diese Formwelt, also der Küste, den Dünen, dem Meer abgelöst gelauscht wurde sozusagen, kann man dann sagen, ja gut, also dieser Teppich, der da im Hamburger Rathaus, das ist ein echter Fischerteppich. Also dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen.
Viele interessante Fragen in Ihrem schön erzählten Roman, Karin Kalisa. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Und das neue Buch von Karin Kalisa ist unter dem Titel Fischersfrau beim Drömer Verlag erschienen.